Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Zeit des Durchwurstelns ist vorbei. Das sagt die neue ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz. Sie will den krisenden Stahl- und Industriekonzern wieder auf Kurs bringen, denn ThyssenKrupp streicht Jobs und macht hohe Verluste. Wie nun weiter? Dazu später mehr in Wirtschaft und Gesellschaft, heute mit Sina Fröndrich. Der Winterurlaub in die Sonne oder in den Schnee, wer mit Thomas Cook gebucht hat, den hat es zuletzt ziemlich übel erwischt, denn der Reiseveranstalter ist insolvent und hat vergangene Woche auch die Reisen ab Januar abgesagt. Thomas Cook wird zerschlagen. Eine Mehrheit der Reisebüros wird jedoch übernommen vom Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof. Was mit dem Rest passiert, das berichtet jetzt Martin Honecker.
Für den insolventen Reisekonzern Thomas Cook Deutschland gibt es keine Zukunft mehr. Das hat der vorläufige Insolvenzverwalter mitgeteilt. Der Veranstalterbereich mit den Marken Neckermann Reisen, Air Marine und Thomas Cook Signature wird demnach kommende Woche eingestellt. Für rund 1000 Mitarbeiter am Standort in Oberursel bei Frankfurt gibt es damit keine Hoffnung mehr. Sie bekommen die Kündigung. Durch den Verkauf von Unternehmensteilen soll aber etwa die Hälfte der insgesamt 2100 Arbeitsplätze gerettet werden, heißt es. Dazu gehören die Mitarbeiter von mehr als 100 Thomas Cook Reisebüros, die Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen will. Verkauft werden soll unter anderem noch das Callcenter von Thomas Cook mit mehreren hundert Mitarbeitern im Ruhrgebiet. Ende September musste Thomas Cook Deutschland Insolvenz anmelden. Seitdem konnte das Unternehmen keine eigenen Reisen mehr verkaufen. Vor etwa einer Woche hatte Thomas Cook dann alle geplanten Reisen abgesagt.
Dortmund, Nürnberg, Dresden. In Deutschland gibt es eine Vielzahl von regionalen Flughäfen. Um Fluglinien anzuziehen, gewährten die Flughafenbetreiber immer wieder Rabatte bei den Gebühren. Doch diese Rabatte sorgen dafür, dass Fluglinien unterschiedlich viel bezahlen an einen Flughafenbetreiber. Und genau diese Praxis, die wurde nun kassiert vom Europäischen Gerichtshof. Über dieses Urteil berichtet Klaus Hempel.
Bisher haben Flughafenbetreiber ausgewählten Airlines immer wieder Rabatte auf die Gebühren und Entgelte gewährt, um sie an den eigenen Standort zu holen. Immer wieder haben Airlines die Betreiber gezielt unter Druck gesetzt, um niedrigere Entgelte herauszuverhandeln, nach dem Motto, entweder wir bekommen Vergünstigungen oder sind ganz schnell wieder weg. Mit solchen Einzelabsprachen dürfte jetzt Schluss sein. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, ein Flughafen darf bei den Gebühren einzelne Airlines nicht bevorzugt behandeln. Wenn er Entgelte festlegt, müssen diese für alle Airlines gelten, so Hartmut Ost, Pressesprecher des EuGH.
Die Entgeltordnung eines Flughafens, die von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde, ist für alle Nutzer verbindlich. Der Flughafen darf einzelnen Fluglinien keine günstigeren Tarife einräumen, sonst würde er gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen.
Im konkreten Fall hat die Lufthansa gegen die Entgeltordnung am Berliner Flughafen Tegel geklagt. Genehmigt wurde sie vom Land Berlin. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte geurteilt, dass eine Klage der Lufthansa gegen die Entgeltordnung unzulässig ist. Dies hat der EuGH nun anders entschieden. Das bedeutet, Airlines wie die Lufthansa können sich gerichtlich gegen solche Entgeltordnungen wehren, wenn sie diese für rechtswidrig halten. Nach dem Urteil des EuGH sind unterschiedlich hohe Gebühren für Airlines nur in Ausnahmefällen erlaubt. Die Kriterien für Abweichungen müssten genau beschrieben und transparent in einer Regelung festgelegt werden, die dann für alle Airlines gilt. Wenn ein Flughafen Entgelte ändern wolle, müsse er alle betroffenen Airlines mit einbinden, so die Richter. Ziel müsse immer sein, zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen, an der alle Nutzer des Flughafens beteiligt sind.
Klaus Hempel berichtete. An hohe Mieten haben sich Suchende in Großstädten wie Köln, München oder Berlin längst gewöhnt. Immerhin zuletzt sind die Mieten nicht mehr so stark gestiegen wie in den Vorjahren. Das zeigt eine neue Analyse. Und interessant daran ist auch, nicht mehr München ist die teuerste Stadt, wenn es um Mieten geht, sondern Stuttgart. Einzelheiten dazu von Mischa Erhardt.
Noch immer steigen die Mieten, vor allem in Metropolregionen, also Großstädten. Doch sie steigen weniger stark als noch in den vergangenen Jahren.
Das Ergebnis unserer diesjährigen Erhebung ist, dass die Mietspiegelwerte im Schnitt im letzten Jahr um 1,8% gestiegen sind. Und es ist ein Indikator dafür, dass diese Mietanstiege nicht mehr so stark ansteigen wie in den Jahren davor.
Sagt Manfred Neuhöfer, Mitglied der Geschäftsleitung bei F&B, einem Forschungs- und Beratungsunternehmen für Wohnen, Immobilien und Umwelt. Jedes Jahr untersuchen Neuhöfer und seine Kolleginnen und Kollegen die ortsüblichen Vergleichsmieten, also das, was die meisten Menschen unter dem Mietspiegel kennen. Es geht also nicht um Angebotspreise, wie sie Wohnungssuchende in Anzeigen und Inseraten lesen, die liegen in aller Regel über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Es geht auch nicht um Bestandsmieten, denn die können mit altem Mietvertrag auch niedriger liegen. sondern es geht um ortsübliche Vergleichsmieten, genauer von 65 Quadratmeter Wohnungen mit normaler Ausstattung, denn die sind quasi überall zu finden. Im Bundesdurchschnitt müssen Mieter in Städten mit mindestens 20.000 Einwohnern für diese Wohnungen 7,04 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Von diesem Durchschnitt weichen aber Großstädte wie Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main oder Köln stark nach oben ab. Hier liegt der Quadratmeterpreis teils über 10 Euro. Die für Mieter teuerste Gemeinde aber ist Karlsfeld im Landkreis Dachau bei München.
Diese Ausweichbewegungen aus den Kernstädten in die Speckgürtel, wie man so schön sagt, machen sich dann nach und nach auch in den ortsüblichen Vergleichsmieten bemerkbar. Denn teure Angebotsmieten von gestern sind die teureren ortsüblichen Vergleichsmieten von morgen, sodass zeitverzögert auch die ortsüblichen Vergleichsmieten entsprechend anziehen.
Zum Aufatmen ist es für Mieter also auch nach der neuesten Erhebung der Mietpreisforscher aus Hamburg zu früh. Und das dürfte sich so schnell auch nicht ändern, weil die Finanzierung von Immobilien durch Niedrigzinsen günstig ist. Eigentumswohnungen verteuern sich weiter von Quartal zu Quartal. Entspannung am Wohnungsmarkt wird es also wohl für Mieter noch für längere Zeit nicht geben.
Die Mieten steigen weiter in deutschen Großstädten und als ein Preistreiber wird auch immer wieder der Wohnungsvermittler Airbnb ausgemacht, weil Mietwohnungen als Ferienwohnungen angeboten werden und damit fehlen. Die Stadt Paris gehört zu den größeren Kritikerinnen von Airbnb und dass nun das Internationale Olympische Komitee ausgerechnet Airbnb zu einem Sponsor gemacht hat für die Sommerspiele 2024 in Paris, das sorgt dort für Ärger und bringt die französischen Hoteliers auf, wie Jürgen König berichtet.
In Frankreich ist man empört. Unverschämt, respektlos, ungeheuerlich sei die Abmachung zwischen dem IOC und Airbnb, hieß es beim Hotelverband UMIH, deren Präsident Laurent Duc im Sender RTL.
Ce combat, c'est David contre Goliath.
Es ist ein Kampf David gegen Goliath. Airbnb zahlt überhaupt keine Steuern in Frankreich und wird jetzt offizieller IOC-Partner. Da sehen wir rot. Und das ist kein einfacher Ärger mehr, das ist nackte Wut.
On voit rouge. C'est pas de la colère, c'est de la fureur.
Aus Protest werde man die Teilnahme an den Vorbereitungen für Olympia 2024 aussetzen, wurde vom Verband mitgeteilt. Zuvor hatte sich schon die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo klar positioniert. Auf die Äußerung von IOC-Chef Thomas Bach, wonach durch die Vereinbarung mit Airbnb eine effiziente und nachhaltige Durchführung der Spiele gewährleistet werde, antwortete sie in einem Brief an Bach, in ihren Augen trage Airbnb zu steigenden Mieten und zunehmendem Wohnungsmangel in den Großstädten bei. Sie behalte es sich vor, die Aktivitäten von Airbnb in Paris während der Sommerspiele zu verbieten.
Jürgen König war das aus Paris und wir bleiben noch beim Immobilienmarkt. Die Treuhand-Liegenschaftsgesellschaft, die TLG, die hat im Osten Geschichte geschrieben. Als Tochtergesellschaft der Treuhand organisierte sie die Privatisierung des Immobilienmarktes nach 1989. Heute ist die TLG an der Börse notiert und besitzt Gewerbeimmobilien im Wert von mehr als 4 Milliarden Euro. Unter anderem die Berliner Kulturbrauerei. Doch nun steht die TLG vor einer Fusion mit einem Luxemburger Konzern und damit endet für Beobachter auch ein Kapitel der Treuhand, berichtet Jennifer Stange, die sich in Leipzig auf einem alten TLG-Gelände umgehört hat.
So, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zur Stadtteilversammlung.
Ein Grundstück im Leipziger Stadtteil Connewitz. Hier baut ein privater Investor 4 Stadtvillen mit 111 Wohnungen, was nicht alle gut finden. Sarah von einer Anwohnerinneninitiative erklärt.
Als es dann jetzt klar wurde, dass hier was gebaut wurde, gab es keinerlei Versuche des Unternehmens bzw. der Stadt, hier ein Beteiligungsverfahren durchzuführen. Die Stadt hat auch verpasst, hier einen Bebauungsplan zu erlassen. Das heißt, hier werden auch keine Sozialwohnungen entstehen.
Immer wieder regt sich in Leipzig Protest. In diesem Fall geht es um ein Grundstück, auf dem zu DDR-Zeiten ein Staatsbetrieb stand.
Danach wurde das Gelände der Treuhand sozusagen überschrieben und die Treuhand hat es an die TLG, also die Tochterfirma, die die Immobilien verwaltet, auch überschrieben und alle Grundstücke der TLG wurden sukzessive privatisiert.
Das Grundstück im Leipziger Süden ist nur ein Beispiel dafür, wie sich der ostdeutsche Immobilienmarkt nach 89 entwickelt hat. Wesentlicher Akteur, die Treuhand-Liegenschaften-Gesellschaft, kurz TLG. Sie wird 1991 als Tochtergesellschaft der Treuhandanstalt gegründet. Sie verwaltet Gewerbegebiete, Büro- und Wohnimmobilien aus dem ehemaligen Staatsbesitz der DDR. 1995 übernimmt die Bundesrepublik die TLG und verkauft das Unternehmen dann 2012 unter Finanzminister Wolfgang Schäuble an einen Finanzfonds. Der bringt die TLG an die Börse. Heute ist das Unternehmen auf Gewerbeimmobilien mit Schwerpunkt Ostdeutschland spezialisiert und wird voraussichtlich zu Jahresbeginn mit der Aroundtown Property Holdings fusionieren. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg und ist nach eigenen Angaben der größte Besitzer von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Für den liberalen Immobilienökonom Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln endet damit eine Ära.
Eine Ära geht natürlich insofern zu Ende, weil hier ein Unternehmen aufgeht in einem größeren Konglomerat, was sich eben speziell mit ostdeutschen Immobilien beschäftigt hat.
Der Ökonom Vogtländer beschäftigt sich seit Jahren mit dem Immobiliengeschäft. Lange hat er sich für die Privatisierung des ehemaligen Staatseigentums der DDR ausgesprochen. Heute sieht er diesen Prozess auch kritisch.
Das Problem ist natürlich, dass die Eigentumsbildung in Ostdeutschland sehr schleppend vorangegangen ist. Also man hatte weniger Beteiligung an den eigenen Unternehmen, noch eben Beteiligung an den Immobilien, noch eben selbstgenutztes Wohneigentum. Eigentum ist ein wichtiger Bestandteil der Marktwirtschaft. Und da so wenige Ostdeutsche eben daran beteiligt sind, kann das vielleicht auch erklären, warum die Idee der sozialen Marktwirtschaft in Ostdeutschland immer noch nicht so richtig verfangen hat.
Die Privatisierung durch die TLG habe den Immobilienmarkt vor allem für große private Investoren geöffnet, sagt der linke Politikwissenschaftler Philipp Metzger von der Universität Wien.
Das war total attraktiv für den Finanzmarkt, sehr billig, sehr große Wohnungsbestände zu kaufen. Gleichzeitig war immer ein Problem für die internationale Finanzindustrie, dass wir in Deutschland kleinteilige Besitzstrukturen hatten. Das heißt, der Zahnarzt hat vielleicht 2 Wohnungen vermietet, aber das ist halt total unattraktiv für einen Hedgefonds, mit so jemandem zu reden über den Kauf von Wohnungen.
Nach dem Mauerfall konnten ganze Häuserblöcke und Gewerbeimmobilien gekauft werden. Das habe den Einfluss des Finanzmarktes auf dem deutschen Immobilienmarkt enorm gestärkt.
Das Ende der DDR ist total wichtig für die Finanzialisierung des deutschen Wohnungsmarktes insgesamt.
Der Name des neuen Unternehmens aus TLG und Aroundtown steht noch nicht fest. Der formelle Sitz des Konzerns, so ein Sprecher von Aroundtown, werde in Luxemburg bleiben.
Jennifer Stange über die TLG, die vor einer Milliardenfusion steht. Traurig, abgeschlagen, zurückgezogen. Depressionen treffen nicht nur Erwachsene, auch Kinder leiden darunter, depressiv zu sein. Und die Krankenkasse DRK hat sich angesehen, wie sehr Schulkinder zwischen 10 und 17 Jahren psychische Probleme haben. Das Ergebnis? Jedes 4. Schulkind zeigt psychische Auffälligkeiten. Was zu tun ist, Michael Weidemann berichtet.
Depressionen und Angststörungen sind ein zunehmendes Problem unter Kindern und Jugendlichen. Deshalb plädiert Andreas Storm, der Vorstandschef der Krankenkasse DRK, für mehr öffentliche Aufmerksamkeit.
Depression bei Kindern und Jugendlichen darf kein Tabuthema bleiben.
Auch weil es mittlerweile fast 240.000 10- bis 17-Jährige in Deutschland gibt, die wegen psychischer Belastungen einen Arzt aufsuchen müssen. Jedes 25. Kind leidet sogar unter einer ausgewachsenen Angststörung oder eben einer Depression. Mädchen häufiger als Jungen, Pubertierende häufiger als jüngere Kinder, so die Studie der DRK. Und es gibt ganz besondere Risikogruppen. Wer unter chronischen körperlichen Erkrankungen leidet, übergewichtig ist oder schmerzkrank ist, ist stärker gefährdet. Auch wenn Eltern psychisch oder suchterkrankt sind, spielt das eine Rolle. Eine Früherkennung ist also möglich, stellt der Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner von der Universität Bielefeld fest.
Wir müssen also Kinder, die chronisch erkrankt sind, besonders in den Fokus nehmen, wenn es um Prävention von Depressionen geht, Adipositas, Diabetes, Asthma. Und bei den Elternteilen ist besonders wichtig, ob Eltern selber eine Depression aufweisen. Dann sind die Kinder mit einem höheren Risiko versehen, selbst eine Depression zu entwickeln.
Wobei die Dunkelziffer derer, die wegen ihrer psychischen Probleme nicht oder noch nicht beim Arzt waren, sehr hoch ist, wie der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte feststellt. Wenn sie dann vorstellig werden, sind oft lange Krankenhausaufenthalte die Folge. Durchschnittlich 39 Tage verbringen die Jugendlichen dort. Mit allen Problemen, die die Trennung von Familie und Schule mit sich bringe, warnt DRK-Vorsitzender. Vorstandschef Storm. Zudem gäbe es erhebliche Lücken in der Nachsorge.
Was uns besonders zu denken geben muss, dass innerhalb von 2 Jahren nach dem Erstaufenthalt viele dieser Kinder erneut einen Krankenhausaufenthalt benötigen. Wir haben eine Rehospitalisierungsquote von 24%.
Deshalb will die DAK ein neues Versorgungskonzept starten mit einer ambulanten Weiterbehandlung für Kinder und Jugendliche nach ihrem Klinikaufenthalt, ohne lange Wartezeiten und komplizierte Terminabsprachen. Umfassend helfen könne aber nur ein anderer Blickwinkel unserer Gesellschaft auf die psychischen Probleme von Kindern im Schulalter, so Storm.
Deshalb müssen wir aufmerksamer werden in der Familie, aber vor allen Dingen auch in der Schule und im Umfeld der Jugendlichen in der Freizeit, zum Beispiel in den Sportvereinen.
Wenn die Hilfe erst einsetze, wenn die Kinder in die Praxis kommen, sei die Chance auf eine erfolgreiche frühzeitige Behandlung oft schon verpasst.
Jedes vierte Schulkind zwischen 10 und 17 Jahren hat psychische Auffälligkeiten. Zu diesem Schluss kommt die DAK. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat ihren globalen Wirtschaftsausblick nach unten korrigiert. Und auch für die deutsche Wirtschaft rechnet sie mit weniger Wachstum. Wie würde das Finanzsystem mit einer Abkühlung umgehen oder gar mit einem Einbruch? Das hat sich die Bundesbank genauer angesehen. Ursula Mayer berichtet.
Es sind trübe Aussichten für die deutsche Wirtschaft. Jede neue schlechte Nachricht aus dem Ausland, jedes neue internationale Wirtschaftsbeben könnte diesen Trend verschärfen, warnt die Vizepräsidentin der Bundesbank Claudia Buch bei der Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts. Die aktuell größte Gefahr wäre laut Buch
ein unerwarteter Konjunktureinbruch, wenn sich also die weltwirtschaftliche Lage deutlich schlechter entwickeln würde, als das aktuell erwartet wird, würden die Kreditausfälle ansteigen. Das würde also das Finanzsystem empfindlich treffen.
Bei einem wirtschaftlichen Abschwung könnten die ersten Unternehmen laut Bundesbank Probleme bekommen, ihre Schulden zurückzuzahlen. Die Aufseher gehen sogar davon aus, dass mehr Kredite ausfallen könnten, als es die Geldhäuser selbst erwarten.
Ein stabiles Finanzsystem sollte diese Schocks eben abfedern können und ausreichende Puffer haben.
Doch solche ausreichenden finanziellen Puffer haben die Banken nach Ansicht der Bundesbank-Vizepräsidentin derzeit nicht. Im Gegenteil, sie hätten in den letzten Jahren immer weniger Geld zur Seite gelegt, um sich gegen Kreditausfälle abzusichern.
Und deswegen kann es dann in so einer Situation passieren, dass die Banken ihre Kreditvergabe einschränken.
Was wiederum Gift wäre für die wirtschaftliche Entwicklung, so entstünde ein Teufelskreis. Danach sieht es jedoch zumindest im Moment nicht aus. Im vergangenen Jahr haben die Banken noch sehr viele Kredite vergeben, so viele wie in den letzten 20 Jahren nicht. Allerdings sehen die Aufseher auch das kritisch. So sagt etwa Bundesbankvorstand Joachim Würmeling.
Das, was uns ein bisschen Sorge macht, ist allerdings die Bepreisung. Und deswegen werden wir auch unseren Beitrag dazu leisten, Dumpingkredite, wenn Sie so wollen, zu verhindern.
Der Beitrag von Ursula Mayer war das. Für das Ruhrgebiet spielt ThyssenKrupp noch immer eine wichtige Rolle. Der Stahl- und Industriekonzern steckt jedoch in der Krise. 6.000 Stellen weltweit werden gestrichen und es könnten noch mehr werden. Denn zuletzt ist ThyssenKrupp noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Die neue Chefin Martina Merz will den Konzern umbauen. Doch wie genau, das ist noch nicht klar. Jörg Marksteiner über rote Zahlen, gestrichene Stellen und eine neue Frau an der Spitze, die es richten soll.
Sie hat dann gleich mal ein Zeichen gesetzt. Für ihren ersten großen öffentlichen Auftritt als neue ThyssenKrupp-Chefin hat Martina Merz nicht das futuristische und repräsentative Atrium der Firmenzentrale gewählt, so wie die Vorstände in den vergangenen Jahren, sondern das sehr viel schlichtere benachbarte Konferenzzentrum. Begründung: weniger Umbau und das spare Kosten. Und genau darum geht es ihr. ThyssenKrupp kann im Moment jeden Euro gebrauchen.
Der Konzern ist in einer schwierigen Situation, da ist nichts zu beschönigen.
Tiefrote Zahlen, hohe Schulden, Dividende gestrichen, Aktie abgestürzt. Und schon jetzt ist klar, im nächsten Jahr werden die Verluste noch höher sein. Erst seit wenigen Wochen steht die 56-jährige Ingenieurin an der Spitze des schon seit Jahren finanzschwachen Stahl- und Industrieriesen.
Was ich gesehen und gehört habe, hat mich zum Teil ernüchtert. Wir liegen in vielen Bereichen weit hinter unseren eigenen Ambitionen zurück.
Ihre Ambition, daraus machte die frühere Bosch-Managerin und zuletzt hauptberufliche Aufsichtsrätin keinen Hehl, die lautet: nüchtern analysieren, aber dann auch durchgreifen.
Die Zahlen zeigen, so wie bisher kann es nicht weitergehen. ThyssenKrupp hat sich durchgewurschtelt, anstatt die Themen konsequent und ernsthaft anzugehen.
Genau das will Martina Merz jetzt tun. Eine Art Blut-, Schweiß- und Tränenbrief an die 160.000 Mitarbeiter hat sie schon geschrieben. Und heute hat sie noch einmal bekräftigt: Verlustbringer werde sich der Konzern künftig nicht mehr leisten. Und sie machte auch deutlich, dass wohl noch weitere Bereiche des Mischkonzerns verkauft werden. Denn ThyssenKrupp ist im Moment auf vielen Feldern aktiv, baut Fabriken, Rotoren für Windräder und U-Boote, genauso wie Aufzüge, Rolltreppen sowie Lenksysteme, Federn und Bleche für Autos. Es geht aber nicht nur um Verkäufe. Es könnte auch sein, dass der geplante Personalabbau schärfer ausfällt als ursprünglich geplant, sagte Personalvorstand Oliver Burkhardt.
Den konzernweiten Abbau von 6.000 Stellen hatten wir ja bereits im Mai beschlossen und kommuniziert. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir noch nicht ausschließen, dass es mehr Stellen werden.
Der Betriebsrat reagierte darauf verärgert. Der Vorstand könne nicht ständig neue Zahlen aufrufen. Man streite ja nicht ab, dass restrukturiert werden müsse, sagte Betriebsratschef Dirk Sievers und fügte hinzu, das heißt aber nicht, dass hier freies Schießen ist. Personalchef Burkhardt betonte, Schritt für Schritt werde sich erst ein genaueres Bild ergeben. Und einen Schritt hat er direkt angekündigt. In der Essener Firmenzentrale wird radikal gestrichen. Von den zentralen Verwaltungsjobs soll fast die Hälfte wegfallen.
Von den knapp 800 Mitarbeitenden in der Zentrale werden wir auf ca. 430 in den kommenden 12 Monaten reduzieren. Einige der Mitarbeitenden werden an anderer Stelle im Konzern eine Aufgabe übernehmen können. Aber ich bin ehrlich, wir sind ehrlich, nicht alle.
Kündigungen sollen aber möglichst vermieden werden. Das gilt auch für die Stahlsparte mit ihren 27.000 ziemlich arbeitskampferprobten Mitarbeitern. Wie es dort weitergeht, soll anders als ursprünglich geplant erst im Dezember entschieden werden. Ab Januar soll dann das Tafelsilber des Ruhrkonzerns zu Geld gemacht werden. Die wertvolle Aufzugssparte soll ganz oder teilweise verkauft oder an die Börse gebracht werden.
ThyssenKrupp rutscht noch tiefer in die roten Zahlen. Claudia Werle ist für uns in Frankfurt am Main an der Börse. Und ja, diese roten Zahlen, die kommen nicht so gut an.
Das ist richtig, die kommen nicht so gut an. Wenn eine Aktie 14,5% einbricht, dann ist das schon ein ganz klares Signal. Gut, wenn ThyssenKrupp nach vorne schaut, wenn ThyssenKrupp umsteuern will, dann mag das wirklich ehrenhaft sein. Ja, es werden Arbeitsplätze abgebaut. Aber es ist ja auch deutlich geworden, es ist letztendlich der Versuch, den Konzern als Ganzes zu erhalten, auch wenn er in Zukunft dann wahrscheinlich nicht mehr so aussehen wird, wie das bislang der Fall ist. Das Problem ist halt, dass die Stahlbranche insgesamt vor sehr großen Herausforderungen steht. Stahl hat einfach nicht mehr die Bedeutung, wie das mal der Fall gewesen ist. Die Konkurrenz ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und es ist absehbar, dass die Zeiten nicht gerade einfacher werden. Also ThyssenKrupp steht wirklich vor sehr großen Herausforderungen.
Das Bundeskartellamt hat Bußgelder gegen BMW, Daimler und VW verhängt wegen Preisabsprachen. In welchem Bereich denn?
Ja, also von 2004 bis Ende 2013 haben sich wohl Vertreter der Autokonzerne regelmäßig mit Stahlherstellern und mit großen Zulieferern getroffen und Preise für Langstahl abgesprochen. Aus diesem Stahl werden etwa Kurbel- oder Nockenwellen gefertigt. Der Preis für diesen Stahl, der setzt sich aus einem Basispreis zusammen und aus einem Schrott- und Legierungszuschlag, wobei dieser Zuschlag dann wohl einen großen Teil des Endpreises ausmacht und dieser Zuschlag wurde dann wohl nicht verhandelt, sondern nach einheitlichen Formeln berechnet und dann eben aufgeschlagen. VW, Daimler und BMW müssen nun zusammen ein Bußgeld von rund 100 Millionen Euro bezahlen. Solche Absprachen, die hat es immer wieder gegeben, auch in anderen Bereichen. Autoaktien heute, die sind jedenfalls bis 2% im Plus.
Die VW-Tochter Audi tauscht 3 Vorstände aus. Um wen geht's?
Es geht um den bisherigen Finanzvorstand Alexander Seitz. Der tauscht seinen Posten mit dem Finanzvorstand der Marke VW zum 1. März kommenden Jahres. Außerdem wird der ehemalige BMW-Manager Markus Düßmann, neuer Audi-Vorstandschef und Personalvorstand Wendelin Göbel, räumt seinen Platz. Audi ist tief in den Dieselskandal verwickelt. Es gibt Absatzprobleme. Mit einer neuen Mannschaft soll die VW-Tochter nun wieder auf Kurs gebracht werden.
Dann schauen wir noch auf den DAX als Ganzes. Wie entwickelt der sich?
Naja, immerhin, er hat sich von seinem Tagestief erholen können. Steht jetzt bei 13.166 Punkten. Widersprüchliche Aussagen in Sachen Handelsstreitigkeiten haben Anleger vorsichtiger agieren lassen. Es gibt ja nach wie vor Unruhen in Hongkong, dass die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für Deutschland, für das kommende Jahr mit einer weiter schwächer wachsenden Wirtschaftsleistung rechnet, kommt zwar nicht unerwartet, es sind aber auch nicht gerade erfreuliche Nachrichten. Man muss das alles aber auch in einem größeren Zusammenhang sehen. Vor 2 Tagen noch, da ist der DAX in Richtung eines neuen Rekordhochs geklettert und mittlerweile nehmen Anleger Gewinne mit.
Dann schauen wir noch auf den Euro, die Anleihen und das Gold.
Der Euro kostet 1,1068 Dollar. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,38% auf minus 0,34%. Und die Feinunze Gold, also das sind rund 31 Gramm, die werden aktuell mit 1.467,26 Dollar gehandelt.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft nach den 5:30 Nachrichten. Folgt hier Kultur heute mit Maja Elmreich. Mein Name ist Sina Fröndrich.